Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Wir begrüßen auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Diese Sendung ist eine Sondersendung zur Vorbereitung des Weimarer Rendezvous mit der Geschichte 2021, das Festival für Geist, Demokratie und Geschichte. Die Organisation und Vorbereitung des Rendezvous mit der Geschichte Weimar 2021 liegt in diesem Jahr in den Händen von Frau Dr. Nora Hilgert, die ich jetzt im Studio begrüße. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Das Motto heißt in diesem Jahr Helden. Ein riesiges Thema, wie ich mir vorstellen kann. In welchem Ausmaß soll denn dieser Begriff verwendet werden?
Sie sagen es, Herr Schäfer, es ist ein wirklich großes Thema, Helden, Heldinnen der Geschichte, die bei uns reichen.
Tatsächlich von der Antike bis zur Gegenwart. Wir werden Vorträge hören zu antiken Helden wie Achilleus in der Ilias, aber eben auch zu modernen Helden wie Gandhi oder vielleicht auch Greta Thunberg, wenn man sie als Heldin bezeichnen möchte. Wir stellen die Frage, wer sind eigentlich Helden? Und deswegen ist das Thema eigentlich auch groß, weil Helden sind eine Zuschreibung von jemandem, der die Tat eines anderen als übermenschlich, als große Leistung deklariert und bemisst. Diese Frage zu stellen, wann ist jemand ein Held? Wann ist jemand ein Held in der Geschichte geworden oder zu einem gemacht worden? Genau dieser Frage wollen wir nachspüren. Und wir breiten das Thema aus über verschiedene gesellschaftliche Sphären. Vom Alltagshelden über den Arbeitshelden, den sozialistischen Arbeitshelden, die große Figur der DDR und auch der Sowjetunion. Hier werden wir diskutieren, ein Für und Wider. Wir schauen uns Helden in der Politik an. Warum gibt es diesen Mythos des starken Mannes, aber auch der mutigen Frauen. Männer machen sich ja gerne wie Trump zu Helden, aber das ist dann eher eine Selbstzuschreibung und keine Fremdzuschreibung. Eigentlich ist nur die Fremdzuschreibung wirklich positiv besetzt, wenn jemand tatsächlich als Held bezeichnet wird, der im Alltag Großes leistet, vielleicht auf den Intensivstationen in der Corona-Pandemie, aber auch schon in früheren Epochen. Genau dieser Frage spüren wir nach, also wirklich eine ganz breite Debatte. Führen.
Natürlich muss man dabei auch beachten, wer macht jemanden zum Helden. Ne? Also vielleicht kommt das in den Diskussionen dann auch mal zur Sprache, weil das natürlich auch ein Licht auf den Helden wirft. Ne?
Das ist absolut so. Wer schreibt dem Helden diese heldische Tat zu? Das kann ideologisch und propagandiert sein, wie eben der Arbeitsheld des Sozialismus ja eigentlich eine propagandistische Figur war, um die Arbeitsmoral der Bevölkerung zu erhöhen. Gleichzeitig sind aber Menschen, die sich für andere aufopfern, die Leben retten, oft in einem breiten Konsens werden sie als Helden bezeichnet und damit natürlich positiv konnotiert. Aber in der Tat, es ist nicht nur die Frage, wer ist Held, sondern wer schreibt den Helden zu.
Das Rendezvous ist ja seit Jahren gekennzeichnet durch eine Vielfalt von Veranstaltungen, in denen entsprechende Themen behandelt werden. Was ist denn da in diesem Jahr so vorgesehen?
In diesem Jahr werden wir ein Rendezvous feiern, das es in der Form so noch nicht gegeben hat. Nach einem Jahr Corona-Pause wie alle können wir überhaupt erstmal wieder in Präsenz feiern, das Festival. Das ist schon mal der eine Punkt. Wir veranstalten die altbekannten Podiumsdiskussionen, in denen wir wissenschaftlich fundiert mit Expertinnen aus der Geschichte, der Soziologie, der Politik oder Medienwissenschaft und den Bürgerinnen und Bürgern, die zum Festival kommen, diskutieren werden. Gleichzeitig haben wir ein Filmfest, das ist auch aus den letzten Jahren bekannt. Und dann gibt es drei neue Module, die ich ganz kurz umreißen möchte. Und zwar haben wir den Tag der Geschichte. Mir ist es gelungen, ein ganz breites kooperatives Bündnis in der Stadt Weimar zu schmieden mit den großen geschichtsvermittelnden Institutionen wie der Klassikstiftung, der Gedenkstätte Buchenwald, dem Haus der Weimarer Republik, Stadtarchiv, Stadtmuseum, Stadtbibliothek. Ganz viele Partner sind dabei, auch das Landesarchiv und viele mehr. Alle habe ich an einen Tisch gebracht und wir haben überlegt, was kann man tun, um unser Festival noch mehr nach draußen zu tragen, aus den Podiumsdiskussionen heraus in die Stadt, auf die Straße. Das ist ein bisschen inspiriert von unserer Straßenausstellung im letzten Jahr, die wir Corona-bedingt veranstaltet haben. Wir haben ein kleines Paket oder schon ein mittelgroßes Paket an 8 Veranstaltungen geschnürt. Straßenführungen, Stadtführungen, Führungen in Ausstellungen, zum Beispiel in dem Bauhausmuseum, aber auch der Lernort Weimar wird durch die Straßen führen und zu jüdischem Leben berichten. Also wir versuchen niedrigschwellig Geschichte noch mehr sichtbar zu machen, erlebbar zu machen und zu feiern und sich damit aber auch gleichzeitig eben fundiert auseinanderzusetzen. Ein zweites großes Modul ist das Erzählcafé. Wir werden 2 Erzählcafés die eigene Geschichte veranstalten. In den Erzählcafés lade ich alle Menschen ganz herzlich ein, über ihre Geschichte mit Fokus auf die Wende zu erzählen. Es wird speziell um den 10. November 1989 gehen. Wo waren Sie eigentlich am 10. November 1989, also einen Tag, nachdem die Mauer gefallen ist? Wie haben Sie die Zeit danach erlebt? Wie haben Sie sie gestaltet? Wie haben Sie den demokratischen Aufbruch nach der DDR empfunden, aber auch für sich selbst gestaltet? Denn wichtig ist mir bei diesem Rendezvous, dass wir 2 Sachen miteinander vereinen. Einmal das Motto Heldinnen und Helden, aber gleichzeitig auch unseren neuen inhaltlichen Schwerpunkt, nämlich die Demokratiegeschichte. Und das Dritte, ganz kurz, wir haben erstmals ein kleines Kinderprogramm ins Leben gerufen, denn ich finde, Geschichtsvermittlung kann nicht früh genug anfangen. Wir haben in Kooperation mit der Stadtbibliothek einige Veranstaltungen, aber auch einen Heldenworkshop für Kinder von 5 bis 10 Jahren, in dem sie das Thema für sich selbst kindgerecht erarbeiten, in Kooperation hier mit der Fachhochschule und dem Fachbereich Erziehungswissenschaften.
Frau Hilgert, wenn es so viele Veranstaltungen gibt und ich merke, Sie brennen für das Programm, da komme ich dann nochmal drauf zurück. Gibt es dann hinterher auch eine Dokumentation, eine Zusammenfassung der Ergebnisse oder was haben Sie sich da vorgestellt?
Ich versuche auch da neue Wege zu gehen. Geplant ist, alle Veranstaltungen auf jeden Fall aufzunehmen, auf Video aufzunehmen und dann ausgewählte Veranstaltungen, sicherlich nicht alle dieser 40, aber die wichtigsten Podiumsdiskussionen. Ich werde dann schauen, wie haben sich die Diskussionen dort auch vor Ort entwickelt. Wir nehmen auf jeden Fall alle Podiumsdiskussionen auf und werden sie aufbereitet dann ins Internet zur Verfügung stellen mit unserem Medienpartner Lisa, dem Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung, wo die Sachen alle immer verfügbar sind und auch werbefrei. Das ist mir super wichtig, dass wir diese Diskussionen, die wir auf dem Festival führen, weitertragen, dass sie nicht nur an dem Wochenende stattfinden, sondern dass die Gedanken, die wir dort setzen, dass sie sich weitertragen ins nächste Jahr hinein bis hin zum nächsten Festival und auch darüber hinaus. Deswegen, das ist diese eine Schiene. Eine andere wird sicherlich eine schriftliche Aufarbeitung oder Auswertung sein. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Es wird keinen Tagungsband im klassischen Sinne geben, weil den liest auch niemand so richtig. Wir sind ein Publikumfestival, aber wir versuchen ganz viel auch in den sozialen Medien diesmal zu arbeiten und da einfach auch viele Sachen nachhaltig einzustellen.
Die Vermittlung von Demokratiegeschichte ist natürlich ein hoher Anspruch, den Sie sich mit dem Festival stellen. Hat man im Kuratorium dort so den Eindruck, dass Demokratiegeschichte vielleicht in der Schulbildung zu kurz kommt?
Ich denke, Demokratiebildung kommt überall zu kurz, obwohl sie überall stattfindet. Wenn wir uns die heutige Gesellschaft anschauen, dann ist auch bedingt durch den Medienwandel sehr viel Hass, sehr viel Hetze, sehr viel Unmut in der Bevölkerung, die sich im Alltag niederschlägt, die sich aber auch in unserem demokratischen Erleben niederschlägt. Dem zu begegnen, dazu können wir einen ganz wichtigen Beitrag leisten, denn wenn wir unsere eigene Geschichte nicht kennen, können wir die Zukunft nicht gestalten. Wir müssen wissen, wo wir herkommen. Und das Rendezvous ist der beste Platz, um zu erfahren, zu erleben, zu diskutieren, aber vor allen Dingen und das auf demokratischen Grundwerten bestehend zu diskutieren. Was ist unsere Geschichte? Wo kommen wir her? Und was gibt es für Untiefen? Aber was gibt es auch für gute Seiten an der Geschichte? Weil Geschichte ist nicht immer schlecht und Geschichte hat nicht immer nur dunkle Seiten.
Das ist richtig. Und dahinter zu kommen, ist gar nicht so einfach. Jetzt heißt es im Programm unter anderem, dass Orte, Plätze, Straßen und vor allem die Menschen, die Demokratie in Deutschland befördert haben, im Zentrum der Demokratiegeschichte stehen sollen. Bei Orten, Straßen, Plätzen frage ich natürlich, nach welchen Kriterien soll man da auswählen?
Muss man auswählen oder ist es ein Prozess zu überlegen, welcher Ort ist ein Gedenkort oder ein Erinnerungsort für demokratischen Aufbruch, für demokratische Bestrebung oder genau das Gegenteil davon? Wir besetzen natürlich Orte, wir leben in Orten, wir leben auf Straßen und Plätzen und gerade in anderen Ländern, aber auch gerade 89 wurde ganz viel Demokratie auf der Straße entschieden. Von daher möchte ich gar nicht unbedingt einen Ort deklarieren, mit dem, den wir irgendwie hervorheben. Ich möchte aber, dass wir uns generell damit auseinandersetzen, in welchem Stadtraum und in welchem Raum leben wir und was hat das auch mit unserer Demokratiegeschichte zu tun. Dieses tatsächlich deklarieren, wer ist wichtig für die Demokratiegeschichte, genau das ist der Aushandlungsprozess oder der Diskussionsprozess, den ich führen möchte. Und er wird auch nicht nur heute geführt und nicht nur dieses Jahr, den werden wir über längere Zeit führen müssen.
Dann sind ja wahrscheinlich einige Orte, an denen Demokratiegeschichte geschrieben worden ist, in der Bevölkerung auch gar nicht so bekannt.
Das ist absolut richtig. Und manche Orte liegen aber auch komplett brach. Die sind zwar eigentlich bekannt, aber keiner kümmert sich mehr so richtig um diese Orte. Ein gutes Beispiel ist das Thälmann-Denkmal in Weimar. Ja. Das Thälmann-Denkmal, und wir werden eine Podiumsdiskussion genau zu diesem Thema haben. Das Thälmann-Denkmal steht nach wie vor ohne Kommentar einfach im Stadtraum Weimar. Wir brauchen aber eigentlich, es soll nicht weg, es geht nicht ums Denkmal stürzen, darum geht es mir gar nicht. Und auch den Initiatoren der Gesellschaft für die Erforschung der Demokratiegeschichte und dem Weimarer Republik e.V., denen geht es nicht ums Denkmalstürzen, denen geht es darum, diesen Stadtraum einzubinden, einzuhegen und zu erklären. Also, dass es eine Erklärtafel vielleicht gibt und dafür werden sie eine Podiumsdiskussion veranstalten. Und das sind genau diese Diskussionen, die wir, wenn es um Orte geht, führen müssen. Herr Dreyer, Professor aus Jena, wird eine Podiumsdiskussion auch genau zu diesem Thema halten. An welchen Orten erinnern wir? Welche Orte sind aber auch historisch so besetzt? Stichwort Decolonize Erfurt oder Weimar. Die machen einen Stadtrundgang im Rahmen des Tags der Geschichte. Also das Thema wird vielfältig angefasst und kann aber immer nur punktuell für einen Ort gelten und dann schauen wir, wie wir weiterkommen.
Wenn man das über das Rendezvous wieder anstoßen könnte, sich solcher Orte bewusst zu werden, ist das natürlich ein tolles Ergebnis. Aber Sie haben jetzt nicht im Auge, dass man an solchen Orten, dass man an solchen Plätzen dann irgendwie eine Gedenktafel hinhängt oder irgendein Bildnis, um daran zu erinnern, oder ist das so gedacht?
Das kann eine Folge sein der Diskussion. Wir verstehen uns eher als Forum, als Dialogplattform. Also wir können Diskussionen anstoßen, selbst Tafeln aufstellen, würde ich über unsere Kompetenz heraussehen. Vor allen Dingen, weil das Aufstellen von Gedenktafeln immer ein großer Aushandlungsprozess verschiedener gesellschaftlicher Akteure ist und natürlich auch immer der Stadt, also von der Stadt abhängig. Aber wir können den Raum bieten, solche Diskussionen zu führen. Und davon gibt es tatsächlich relativ wenige. Also das Rendezvous ist ja tatsächlich in seiner Beschaffenheit einzigartig, weil es gibt nirgendwo in Deutschland einen Ort, an dem über 20 Podiumsdiskussionen an einem Wochenende stattfinden. Man hat immer mal einen Vortrag irgendwo in einem Stadtraum, zum Beispiel in einem Museum oder in einem anderen Veranstaltungsraum, aber so geballt gibt es das eigentlich nicht irgendwo anders.
Da haben Sie jetzt gerade das Stichwort gegeben. Welche Veranstaltungsorte sind denn in diesem Jahr vorgesehen für das Rendezvous? Wo müssen sich die Besucher orientieren? Wo sollen sie hingehen?
Sie sollen sich vor allen Dingen als erstes auf der Website erkundigen, ob es Corona-bedingt Veränderungen gibt. Ja. Denn wir müssen natürlich sehr auf die pandemische Lage, die sich im Moment zuspitzt, zumindest in meinem Gefühl, reagieren. Deswegen wird es keine Veranstaltung im Stadtmuseum mehr geben in diesem Jahr, da der Raum relativ klein ist. Aber die Eckermann-Buchhandlung, die ist schon sehr bekannt und auch die Notenbank. Dort sind die Hauptspielstätten für unsere Podiumsdiskussion. Das Kino Mon Ami wird das Filmprogramm sponsern bzw. ausrichten. Der Tag der Geschichte findet ja in ganz verschiedenen Städten statt. Von der Klassikstiftung, Bauhausmuseum, Nietzsche-Archiv, auf den Straßen, im Landesarchiv, Hauptstaatsarchiv. Also an ganz unterschiedlichen Plätzen. Unsere Erzählcafés tragen wir auch nach Weimar West ins Mehrgenerationenhaus, aber auch ins Kulturzentrum in der Stadt, direkt am Goetheplatz ins Mon Ami, sodass wir wirklich ganz breit in der Stadt aufgestellt sind und man durch die Stadt flanieren kann.
Jetzt haben wir vergessen zu sagen nochmal, oder wir müssen es nochmal wiederholen, den Termin.
Also das Rendezvous findet statt vom 12. bis 14. November. Die Eröffnung ist am 12. November geplant um 18:30 Uhr und dann geht das Festival bis zum Sonntag. Heiligabend.
Und alle Veranstaltungen sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.
Die sind eintrittsfrei, genau. Ich bitte nur darum, dass man sich wirklich auf der Website informiert, da manche Veranstaltungen auch mit Voranmeldung sind.
So, Frau Hegert, jetzt haben Sie, man merkt ja, Sie brennen für das Programm, da wollte ich nochmal einsteigen. Sie haben die Aufgabe, dieses Festival zu organisieren, in diesem Jahr neu übernommen. Was hat Sie denn motiviert, das zu tun?
Ich kenne das Festival schon viele Jahre. Ich war ja auch schon mal im Studio hier, habe über das Festival berichtet vor ein paar Jahren. Dieses Festival ist aufgrund seiner Einzigartigkeit für mich eine wahnsinnig große Chance, zwischen Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Gesellschaft und Wissenschaft, ich bin selber promovierte Historikerin, reden oft nicht die gleiche Sprache. Manche Bürger sind sehr wissenschaftsskeptisch. Generell ist manchmal die Tendenz dazu, sich in dem Elfenbeinturm zu verschanzen und Forschung, die super wichtig ist, zu machen, aber sie eben nicht nach draußen zu tragen. Also die Relevanz der Forschung stelle ich überhaupt nicht in Frage, sondern nur das Wie der des Transports nach außen. Und wir können mit diesem Festival oder das Festival hat mit Franka Günther einfach eine wahnsinnig tolle Basis, genau diese Wissenschaftskommunikation zu leben. Und das schaffen wir eben. Das zeigen unsere Besucherzahlen. Auch vor Corona hatten wir 1800 Besucher an einem Festivalwochenende. Die Menschen sind auch interessiert an Wissenschaft und an den Themen.
Und es ist auch gar nicht so einfach für den einfachen Bürger an wissenschaftliche Erkenntnisse heranzukommen.
Absolut, absolut. Wer liest schon Fachbücher von Anfang bis zum Ende? Selbst ich machte da. Also wer liest das schon? Ne? Also ein komplettes Fachbuch, ein Sachbuch, ja, aber in der Tat, es ist schwierig.
Und das Rendezvous bietet doch die Chance, also auch mit Wissenschaftlern direkt ins Gespräch zu kommen.
Absolut.
Und diese Chance sollte man auch nutzen.
Die sollte man nutzen, weil die Wissenschaftler kommen alle genau für diesen Dialog. Denen ist auch dieser Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern wahnsinnig wichtig. Wissenschaftler sind generell sehr nahbar, aber in der Tat einfach auch in vielfältigen Belangen unterwegs und auch manchmal schwierig anzusprechen, das stimmt. Aber auf dem Rendezvous sind sie für alle da.
Sagt Dr. Nora Hilgert, die in diesem Jahr verantwortlich ist für das Rendezvous mit der Geschichte in Weimar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Beim Rendezvous mit der Geschichte in Weimar 2021 geht es um das Thema Helden. In einer Podiumsdiskussion mit dem Titel »Von Gandhi bis Greta – Protest und Personalisierung« wird Professor Dr. Michael Haspel von der Universität Erfurt auf Dr. Andreas Braune aus Jena und Professor Dr. Heinz-Werner Wessler von der Uppsala-Universität treffen. Im Programm des Rendezvous heißt es dazu: Immer wieder haben Protestbewegungen und Kampagnen des zivilen Ungehorsams die Geschichte geprägt. Bei Figuren wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King scheint es heute gerade so, als hätten sie im Alleingang Historisches geschaffen. Nachträgliche Heldenverklärung? Professor Michael Haspel hat sich speziell mit Martin Luther King beschäftigt. Deshalb habe ich in Vorbereitung auf die Sendung mit Professor Haspel dieses Interview geführt. Guten Tag, Herr Haspel. Sie haben sich für das Rendezvous mit der Geschichte 2021angemeldet oder eingebracht mit dem Thema Helden. Und Sie werden sich im Seminar oder im Gespräch von Gandhi bis Greta, Protest und Personalisierung hauptsächlich auf Martin Luther King konzentrieren. Wie sind Sie, wie haben Sie eine Beziehung zu Martin Luther King entwickelt oder aufgebaut?
Zunächst habe ich King kennengelernt, wie wahrscheinlich viele, durch Arbeiten in der Schule oder öffentliche Berichte. Und er hat mich interessiert. Speziell habe ich mich dann weniger für die Person am Anfang interessiert, als vielmehr für die Rolle der schwarzen Kirchen in der Protestbewegung. Das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo evangelische Kirchen eine Rolle spielten in einer gesellschaftlichen Transformation hin zu mehr Demokratie, mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit. Und darüber bin ich dann auch stärker zu King gekommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, es ist nicht nur diese faszinierende Person, sondern tatsächlich seine Vorstellungen von Gerechtigkeit, seine Vorstellungen von Gleichheit, die christlich begründet sind bei ihm, haben wesentlich die frühe Phase des Civil Rights Movements beeinflusst. Und dann habe ich ganz viele spannende Dinge bei King entdeckt.
Ja, Martin Luther King ist natürlich eine Gestalt, die viele kennen, die ja also auch viele Anhänger in ganz Europa gehabt hat. Was denken Sie denn? Hat er sich selbst als Held geführt?
Er war sich seiner Verantwortung bewusst als Galionsfigur, als Leitfigur und hat auch dementsprechend gehandelt und sich engagiert. Er hat auch sehr darunter gelitten. Also es ist nachgewiesen, dass King auch Phasen von Depression hatte, Niedergeschlagenheit, weil der ganze Druck ihm zu viel wurde. Was gar nicht vielleicht so im Vordergrund ist, King ist einerseits bekannt für seine Protestreden und die Proteste. Er war aber auch derjenige, der mit seinen Reden dann im Norden der USA und an der Westküste Fundraising betrieben hat. Das heißt, war permanent im Einsatz, hat oft mehrmals täglich Reden gehalten, irgendwelche Veranstaltungen gemacht, um Geld für die Bürgerrechtsbewegung zu sammeln in dieser frühen Phase. Und ihm war klar, wenn er das nicht schafft, wird das nicht weitergehen. Später kamen andere Finanzierungsmöglichkeiten dazu. Als Held hat er sich, glaube ich, nicht gefühlt. Er hat gedacht, das ist seine Verantwortung als christlicher Pfarrer, als schwarzer Baptist, der auch eine privilegierte Ausbildung hatte, sich für die Freiheit und Gleichheit der Afroamerikaner einzusetzen.
Herr Haspel, haben Sie Kenntnis darüber, ob Martin Luther King seine Reden generell alle selbst geschrieben hat oder ob ihm da jemand geholfen hat?
Man muss unterscheiden, welche Art von Reden. Also bei Reden, die große politische Bedeutung hatte, wie seine große Rede ein Jahr vor seiner Ermordung 1967 in der Riverside Church in New York gegen den Vietnamkrieg. Da ist nachweislich zu sehen, dass andere ihm da zugearbeitet haben und auch Teile der Rede vorbereitet haben. Bei öffentlichen und politischen Statements ist das auch so. Das ist ja klar, das ist eigentlich bei jedem, der öffentlich auftritt, so. In der frühen Phase hat er ja oft ganz improvisiert gesprochen und hat frei gesprochen und das ist der echte King. Und der zieht sich aber durch bis zum Ende. Also das, ich würde eher sagen, es gibt unterschiedliche Formen von öffentlicher Rede, die auch unterschiedlich vorbereitet wurden. Und wir wissen ja zum Beispiel von dieser ganz großen Rede, I have a dream, das stand gar nicht in seinem Manuskript. Das hat er improvisiert. Mahalia Jackson, die große Gospel- und Spiritual-Sängerin, die ja dort aufgetreten ist und in seiner Nähe saß, sagte ihm, als er ins Mikro ging, Martin, tell him about the dream. Martin, erzähl ihnen vom Traum. Diesen Teil der Rede hatte einige Wochen vorher an anderer Stelle gehalten und das war also frei improvisiert an diesem Punkt. Das war überhaupt nicht beabsichtigt, was ihn am berühmtesten gemacht hat, wenn man so will, war Zufall, dass es da stattgefunden hat.
Herr Haspel, welche Rolle spielt denn bei Martin Luther King seine Namensgebung für sein Engagement? Kopiert er Luther? Hat er irgendwann gemerkt, dass dieser Name für ihn auch eine Verpflichtung ist und dass er da mehr hineinlegen muss, als er vielleicht von anderen erwarten könnte? Wie sehen Sie die Sache?
Na, das Spannende ist, dass er gar nicht von Anfang an Martin Luther King hieß, sondern Michael. Und viele seiner Freunde haben ihn bis zum Lebensende Mike genannt. Es war der Vater, der 1934 in Deutschland war, bei einem großen baptistischen Treffen in Berlin, also dem Welttreffen der Baptisten. Und wohl auch in Wittenberg war, die Quellenlage ist schwierig, und so beeindruckt war, dass er nach seiner Rückkehr aus Berlin seinen eigenen Namen, der eben auch Michael hieß, in Martin Luther King Senior änderte und den seines Sohnes in Martin Luther King Junior. Eingetragen in den Unterlagen ist es dann erst sehr spät, als King für seine erste Auslandsreise einen Pass brauchte. Also das ist schon ganz besonders mit dem Namen. Also das kennt man ja in der Religion oder in den Religionen, dass der Namenswechsel etwas bedeutet. Und für schwarze Menschen in den USA ist natürlich die Verfügung über den eigenen Namen, man denkt an Malcolm X, der bewusst den Namen weglässt, eine ganz besondere Angelegenheit. Erstaunlich ist dann, dass er sich darauf sehr selten bezieht, auf den Namenswechsel gar nicht, obwohl er 30 Jahre nach seinem Vater in Berlin war und darauf hätte Bezug nehmen können. Er nutzt das eher strategisch, sehr genau. Im Brief aus dem Gefängnis in Birmingham, Letter from a Birmingham Jail, taucht das auf in seiner Rede in Berlin, wo er natürlich weiß, er spricht zu Lutheranern. In seiner allerletzten Rede taucht es auf und dann noch an ein, zwei Stellen. Das ist gemessen natürlich an der Vielzahl seiner öffentlichen Reden und Predigten wenig.
Ja, aber dann kommt dieser Thesenanschlag, den er ja also wahrscheinlich in Anlehnung an Luther oder hundertprozentig in Anlehnung an Luther dort nachvollzogen hat.
In Chicago.
Ja.
Das ist die Frage, wenn man in die Originalberichte schaut und in die Unterlagen. Ich habe das im Archiv selber recherchiert, weil es mich interessiert hat in Atlanta. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass das so intendiert war. Das wurde dann quasi in der Interpretation dieses Ereignisses, taucht das erste Mal auf. Also die Parallelität ist sehr offensichtlich. Aber ob es wirklich so intendiert war von ihm, das ist schwer nachzuvollziehen.
Herr Haspel, Sie werden in dieser Diskussion nicht allein sein. Sie haben also Dr. Andreas Braune aus Jena zur Seite und Werner Wessler aus Uppsala. Was werden Sie dann in diese Diskussion mit hineinbringen?
Na, es geht ja auch noch in unserem Gespräch um Gandhi als eine solche Heldenfigur, die sehr personalisiert für eine Bewegung stand. Und die Frage nach aktuellen Bewegungen Greta Thunberg und zu fragen, ob solche Leitpersonen wichtig sind für solche Bewegungen, ob man die braucht. Meine These wäre, dass man genau gucken müsste, welche Rolle die hatten. Also King selber stand ja zum Beispiel wirklich auch dann der Organisation vor, die einen großen Teil der Civil Rights Proteste organisiert hat, hat sich für die Finanzierung eingesetzt. Das ist ja bei Greta Thunberg gar nicht der Fall. Das ist eine sehr dezentrale Bewegung, die quasi eine Initiatorin hat, eine Referenzperson, die aber nicht die in Anführungszeichen Anführerin ist. Ich glaube auch, dass der große Unterschied ist durch die mediale Vermittlung. Wir kennen Kings Rede, I have a dream, auch deshalb, weil es eine der allerersten weltweiten Live-Schaltungen war, wo die Fernsehübertragung per Satellit übertragen wurde. Der Satellit, über den das ging, ist erst wenige Monate 1963 vor der Rede im August überhaupt ins All geschossen worden. Sonst wäre das vielleicht genauso verpufft wie viele andere Sachen. Aber Millionen von Menschen sahen diese Rede live oder dann eben in den Berichten in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang. Für Greta Thunberg und Fridays for Future sind ja die neuen sozialen Medien, die eben sehr viel weniger zentral gesteuert sind, entscheidend. Das wäre so ein bisschen meine These, die ich da ausprobieren will, ob die Art, wie solche Führungspersonen konzipiert werden, wahrgenommen werden, auch was ihnen zugeschrieben wird, auch mit dem Medienwandel zu tun.
Bei zivilen Ungehorsam ist es ja zumindest heute so, oder es scheint heute so, dass da also viele Menschen zur Symbolfigur werden möchten oder sich in den Vordergrund drängen. Was sind denn nach Ihrer Meinung nach die entscheidenden Kriterien, dass jemand da eine Symbolfigur werden kann?
Entscheidend würde ich sagen, mit Blick auf King, ist, dass jemand tatsächlich in der Lage ist, so eine Bewegung in ihrer Komplexität zu denken, dass Leute sich auch beraten lassen. Also King hatte ja von vielen Dingen keine Ahnung, hatte aber gute Berater, auch was die Gewaltfreiheit anging, aber auch wie man so eine Protestorganisation organisiert und am Laufen hält. Das trägt sich ja nicht von alleine. Also ich glaube, es muss jemand sein, der eine große konzeptionelle Kraft hat, und das, glaube ich, unterscheidet dann auch Menschen, die einfach nur Geltungssucht haben oder Menschen, die tatsächlich so eine Bewegung inspirieren können. Kommunikationsfähigkeit ist natürlich völlig klar und eine große Belastbarkeit. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, welche Last das war. King wusste ja, dass es Anschläge auf ihn geben wird. Es gab vor dem erfolgreichen, wenn man das so sagen kann, Mordanschlag 1968 schon einmal eine Messerverletzung bei einem Anschlag auf ihn. Damit muss man ja leben können. Also das wären so für mich Kriterien: inhaltliche, konzeptionelle Fähigkeiten, sich beraten lassen, sowas aufzubauen, starke Kommunikationsfähigkeit und eine unheimlich belastbare Psyche. Dazu gehört bestimmt auch die Lust, gerne in der Öffentlichkeit zu stehen, sonst wird man das nicht durchhalten.
Herr Haswell, da darf man also sehr gespannt sein auf diese Diskussion, also auch auf die Meinung der anderen beiden Protagonisten. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich freue mich auf diese Diskussion und wir werden uns sicherlich sehen. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank, ich bin auch gespannt. Ja,
Dankeschön.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Witold Pilecki, ein polnischer Held. Dieser Frage gehen Hanna Radziejowska vom Pilecki-Institut Berlin, Dr. Florian Peters von der Universität Jena vom Sonderforschungsbereich Strukturwandel des Eigentums und Dr. Daniel Logemann, Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, in einer Diskussion nach. Ich habe dazu Dr. Florian Peters am Telefon befragt nach Witold Pilecki. Herr Dr. Peters, wann und wie sind Sie denn persönlich auf Witold Pilecki gestoßen?
Ja, ich habe mich als Doktorand, also vor einigen Jahren schon, vor 10 Jahren ungefähr, begonnen mit der Erinnerung, der polnischen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu befassen. Eigentlich nicht so sehr in der Gegenwart, sondern vor allem in der Zeit der Solidarność-Bewegung, also in den 80er Jahren, wie mir aufgefallen ist, diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, auch die Erinnerung an den polnischen Widerstand, natürlich eine sehr starke politische Bedeutung erfahren hat, sozusagen sowohl auf Seiten der Opposition als auch der kommunistischen Regimes. Und in diesem Zusammenhang kommt man dann relativ schnell natürlich auf verschiedene Namen, die sozusagen damals von Seiten der Opposition sozusagen als so neue Heldenfiguren in den Mittelpunkt gestellt wurden, die vielleicht vorher in der offiziellen Geschichte eben verschwiegen worden waren oder eben keinen Platz gehabt haben. Sowohl Namen als auch Orte wie Katyn natürlich, den Ort, wo eben polnische Offiziere ja von der sowjetischen Geheimdienst ermordet wurden. Und diese zu diesen sogenannten weißen Flecken der polnischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, der polnischen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, gehört eben auch Witold Pilecki. Denn Witold Pilecki ist eben ein, ja, polnischer Offizier gewesen, der tatsächlich während des Zweiten Weltkriegs sich freiwillig nach Auschwitz, in das Stammlager Auschwitz I, hat einschleusen lassen. Und der dort dann geflüchtet ist, nachdem er dort versucht hat, eine Widerstandsbewegung aufzubauen, auch als einer der ersten über die Zustände dort, die westlichen Alliierten informiert hat. Und der dann aber sozusagen auch nach 1945 eben in der Volksrepublik Polen zum Tode verurteilt wurde, also sozusagen als Gegner des Systems auch behandelt wurde und entsprechend natürlich in der offiziellen Geschichtsschreibung, die sich stärker oder ausschließlich in dem Kontext dann auf den kommunistischen Widerstand gegen die nationalsozialistische Besatzungspolitik und auch auf die kommunistischen Widerstandsgruppen, speziell in den Konzentrationslagern in Auschwitz etwa, konzentriert hat, natürlich keinen Platz hatte. Mhm. Ja, das war so der Kontext, in dem ich auf Witold Pilecki gestoßen bin. Und man kann sagen, dass eigentlich seither dieser Name eigentlich in Polen zumindest eine ganze Konjunktur erlebt hat, muss man sagen, weil er eben auch ganz gut in bestimmte Vorstellungen von Geschichtspolitik passt und von historischer Erinnerung auch passt, die sozusagen in Polen Konjunktur haben.
Da kommen wir nachher nochmal drauf. Da gibt es also verschiedene Ehrungen. Viele Straßen sind nach ihm benannt oder Parks. Jetzt wird beim Rendezvous mit der Geschichte Witold Pilecki, ein polnischer Held, mit Fragezeichen versehen. In welche Richtung wird die Diskussion dort zu führen sein? Wird er als Held in Frage gestellt? Wird er als Held kritisiert? Oder warum das Fragezeichen?
Das ist eine sehr gute Frage. Dieses Fragezeichen bezieht sich, glaube ich, in diesem Fall weniger darauf, die heldenhafte sozusagen das Charakteristikum des Helden Witold Pilecki absprechen zu wollen. Das ist schwer. Also es ist jemand, der natürlich sehr großen, auch individuellen, existenzielles Risiko eingegangen ist, sozusagen, um für seine Überzeugung sich einzusetzen. Also man wird sozusagen an dieser Haltung und an diesem Weg selber, wird man das Heldenhafte nicht absprechen wollen. Ich glaube, die Diskussion wird aber eher darum gehen, und das ist auch, glaube ich, der Sinn dieses Fragezeichens im Titel, den Kontext dieser Tätigkeit zu beleuchten. Denn ich habe schon jetzt viele, viele Details ja immer eingestreut, also kommunistisch, nationalsozialistisch, polnischer Widerstand. Das sind natürlich ganz viele sozusagen politische Konnotationen, politische Konflikte, auch sehr grundlegende, weltanschauliche Konflikte, in denen dieser Lebensweg und in denen also dieser Mensch sich auf eine ganz bestimmte Art positioniert hat. In Polen wird heute von der offiziellen polnischen Geschichtspolitik wird er als jemand dargestellt, der sich eben zwei Totalitarismen widersetzt habe. Und das sind natürlich alles Bedeutungszuschreibungen, die auf die Erinnerung an diesen Menschen dann projiziert werden und die dann damit natürlich auch den Status, seinen Heldenstatus sozusagen eben entweder schmälern oder noch stärker herausstellen sollen. Und ich glaube, darum wird die Diskussion auch auf unserem Panel gehen.
Herr Dr. Peters, bei solchen Helden ist es natürlich auch immer, oder liegt es quasi auf der Hand, dass sie verglichen werden mit anderen, mit ähnlichen Gestalten oder mit ähnlichen Menschen, die also Ähnliches verbracht haben. Mir fiel jetzt spontan ein, Stauffenberg. Gibt es solche Vergleiche oder gibt es solche Gegenüberstellungen anderer, auch polnischer Helden, gegenüber Witold Pilecki?
Frage. Der Witold Pilecki ist Offizier gewesen, also ist zwar demobilisiert werden nach dem Ersten Weltkrieg, ist dann aber wieder einberufen worden und ist dann, man kann schon sagen, Berufsoffizier gewesen. Insofern kommt er aus einem ganz bestimmten Hintergrund, natürlich auch sozial gesehen. Und er ist Teil der polnischen Widerstandsbewegung gewesen, der Armia Krajowa, der sogenannten Heimatarmee, also der bürgerlichen, nicht-kommunistischen Widerstandsbewegung. Und in diesem Kontext wird er sozusagen als ein herausragender Vertreter natürlich gesehen, aber wird auch mit anderen, auch Generälen, die natürlich dort auch diese Widerstandsbewegung angeführt haben, wird er in dem Sinne verglichen oder in diesen Kontext eben auch gestellt. Also da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Namen, die man nennen könnte. Ich glaube, wichtig ist aber auch, ihn sozusagen in einen Kontext, glaube ich, zu stellen oder zu vergleichen mit Menschen, vielleicht mit denen er heute nicht verglichen wird, interessanterweise. Denn, wie ich schon angedeutet habe, gab es ja eben in den Konzentrationslagern ganz verschiedene Widerstandsbewegungen auch. Und vor allem sind natürlich, und da zielt so ein bisschen, glaube ich, auch diese Andeutung drauf, dass Pilecki eigentlich wenig bekannt sei außerhalb Polens. Vor allem bekannt sind ja eher die kommunistischen Widerstandsgruppen, die eben auch in Auschwitz speziell aktiv waren, einfach weil dort eben auch viele Kommunisten inhaftiert waren, ganz einfach, nicht? Also deutsche Kommunisten auch, viele. aber eben auch polnische. Und diese Gruppen sind dann vor allem zu Zeiten der Volksrepublik sind die sehr präsent gewesen in der Erinnerungskultur, was auch damit zu tun hat, dass Józef Sierankiewicz, einer der Anführer dieser sozialistisch-kommunistischen Widerstandsbewegung in Auschwitz, tatsächlich auch Ministerpräsident in Polen, im kommunistischen Polen war für eine ganze Reihe von Jahren, also politisch Karriere gemacht hat und sozusagen die Erinnerung an diese Gruppen durchaus seine politischen Beziehungen sozusagen besonderes Gewicht gefunden hat. Also das ist sozusagen ein Kontext, der dann wiederum heute nach 1989 in Polen eher ausgeblendet wird. Insofern ist das eine sehr interessante Frage, in welchem Kontext man eigentlich diese verschiedenen Gestalten, wenn man sie dann gemeinsam wiederum betrachtet, in welchem Kontext man die stellen kann.
Herr Dr. Peters, muss ich das jetzt so verstehen, dass jetzt zum Beispiel auch in Polen die Rolle von Witold Pilecki erst so nach 1989 nochmal intensiver aufgearbeitet und erforscht worden ist?
Ganz genau, ja, das ist ganz richtig. Also es ist generell so in Polen, das habe ich ja am Anfang schon angedeutet, da habe ich mich auch in meiner Doktorarbeit intensiver mit beschäftigt, dass eben ganz viele dieser Themen, dieser vergessenen Teile der Geschichte, wenn ich mal so sagen darf, oder auch bewusst verschwiegenen Teile der Geschichte schon vor 1989, aber sozusagen in den 80er Jahren, also in der Untergrundpresse thematisiert wurden, zunächst dann auch erste wissenschaftliche Forschungen dazu eingesetzt haben. Aber ganz sicher ist es so, auch im Falle von Pilecki, der steht da so ein bisschen eben auch repräsentativ für so eine bestimmte Gruppe von Menschen in dem Sinne, dass eigentlich die Beschäftigung damit eben erst nach Ende des Kommunismus eingesetzt hat. Sogar auch vielleicht nicht direkt in den 90er Jahren nach 1989, sondern etwas später, in dem Moment, in dem man stärker darauf geschaut hat, auch begonnen hat, sozusagen die eigene nationale Tradition stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Geschichte und auch der Erziehung in den Schulen zu rücken. Das ist also ein Phänomen, würde ich sagen, vor allem der letzten 20 Jahre. Mhm. Und man muss auch sagen, das ist speziell im Falle von Pilecki so, dass er speziell auch von der Geschichtspolitik der jüngsten Regierung in Polen, also die seit 2015 regiert von der Partei Recht und Gerechtigkeit eben angeführt wird, dass er von die eben sehr starken Wert legt auf diese geschichtspolitischen Kontexte oder auch Legitimation ihres politischen Handelns, dass gerade dieses politische Lager eben einen besonders großen Wert auf die Erinnerung an Pilecki auch legt, dass sich auch darin ausdrückt, dass eben eines der wichtigeren oder auch der aktiveren staatlichen Institute, das sich sozusagen mit der Erinnerungspolitik beschäftigt in Polen, eben Pilecki-Institut eben heißt. Und wir werden ja auch in Weimar die Gelegenheit haben, mit der Direktorin der Berliner Dependance dieses Instituts, mit Hanna Rajewska, zu diskutieren. Und ich denke, da werden wir auch sozusagen über diesen Kontext sozusagen der aktuellen Bedeutung von Pilecki und auch dieses Instituts sprechen gemeinsam.
Herr Dr. Peters, jetzt haben Sie schon dieses Institut angesprochen, da hätte ich sowieso noch nachgefragt. Ist das jetzt ein separates Institut oder ist das an irgendeine wissenschaftliche Einrichtung, freie Universität oder so angegliedert?
Nein, das ist tatsächlich ein separates Institut und ich glaube, man tritt auch den Kolleginnen und Kollegen der Frau Radziejowska da nicht zu nahe, wenn man sagt, dass es kein im eigentlichen Sinne wissenschaftliches Institut ist. Also es ist nicht so, dass dort jetzt wissenschaftliche Forschung im Mittelpunkt steht. Das Pilecki-Institut selber ist aber eher ein Institut, was sich die Vermittlung von Geschichte in der Öffentlichkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Also wie man so sagt heute, Public History ist so ein Schlagwort. Und insofern ist es eben Teil der auch letztlich der Geschichtspolitik politischen Bemühungen eben der gegenwärtigen polnischen Regierung. Es ist eben neu gegründet worden, eben extra mit dem Ziel sozusagen diese Themen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein sowohl in Polen als auch eben gerade im westlichen Ausland zu verankern. Und deshalb eben auch sozusagen die Dependance in Berlin und deshalb eben auch das Bemühen, eben gerade Themen, die vielleicht in Deutschland sonst nicht so präsent sind, eben hier auch mit relativ modernen und auch sehr ästhetisch ansprechenden Mitteln, wenn ich das so sagen darf, auf die Tagesordnung zu setzen.
Das heißt also, das Institut oder auch die Diskussion jetzt um Witold Pilecki wird also die Geschichtskultur in Deutschland, in den Polen auch wesentlich mit beeinflussen. Also, dass da vielleicht andere Sichten hineinkommen noch.
Ganz sicher, ja, ganz sicher. Das wird sicherlich ein Teil unserer Diskussion sein. Denn es hat auch etwas damit zu tun, was man dann wiederum unter Helden versteht oder wen man dazu zählen möchte, in welcher Hinsicht und in wen man eben auch nicht dazu zählen möchte oder bei wem man vielleicht eher zögerlich ist. Eines der wichtigsten Projekte oder auch eines der Projekte dieses Instituts, was am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, auch in der Öffentlichkeit, ist zum Beispiel ein Projekt, was sich mit denjenigen Polinnen und Polen, muss man sagen, beschäftigt, die ermordet wurden von den deutschen Besatzern während des Zweiten Weltkriegs, weil sie eben Jüdinnen und Juden geholfen haben, sich zu verstecken vor der Besatzung. Ja, und Sie merken schon, wir kommen da in so ein Feld, was auch politisch sehr, sehr aufgeladen ist, emotional sehr aufgeladen ist. Also die polnische Bystander-Rolle, also die Zuschauerrolle gegenüber dem Holocaust, der ja eben zu einem ganz großen Teil sich auf polnischem Boden abgespielt hat, von den deutschen Besatzern dort durchgeführt wurde. Das sind Themen, die natürlich extrem, extrem aufgeladen sind, und das ist ein Feld, auf dem eben gerade das Pilecki-Institut eben versucht, mit einer sehr groß angelegten Kampagne, also das nennt sich eben auf Englisch Called by the Names, also es werden sozusagen die Namen dieser Polinnen und Polen, die eben ermordet wurden, weil sie eben Juden geholfen haben, sozusagen erinnert in diesem Projekt. Und das ist sicherlich auch eines der Themen, was sozusagen die deutsche und polnische Erinnerungskultur ein bisschen als Ganze sozusagen betrifft und da vielleicht auch einen neuen Blick drauf wirft.
Herr Dr. Peters, das klingt sehr spannend. Ich hoffe, dass ich da Gelegenheit habe, an dieser Diskussion zumindest als Hörer teilnehmen zu können und dass uns da Corona nicht noch irgendwelche Sachen auferlegt, die wir nicht wollen. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Sie haben mich jetzt also neugierig gemacht, also selbst da nochmal hineinzuhören oder sich damit zu beschäftigen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit bis dahin und bleiben Sie gesund, und ich denke, dass wir uns in Weimar sehen werden.
Ja, ganz vielen Dank. Ich freue mich auf die Veranstaltung in Weimar und hoffe genauso wie Sie, dass das auch dann so stattfinden kann, wie wir uns das alle vorstellen. Ja.
Okay, Dankeschön.
Wunderbar. Ja, ich danke Ihnen.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke für Ihr Interesse, fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.